Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter gewinnen, die bleiben. Heute mit einer besonders attraktiven Stimme, dank einer Erkältung. Aber wir ziehen es durch, weil die Jasmin, Kurzhals und ich haben diesen Podcast schon ein paar Tage vor und jetzt endlich zum neuen Jahr 2026 auch ja, den Vorsatz nun in der Umsetzung. Und zwar geht es heute um ein ganz besonderes Thema, mentale Gesundheit. Um das einzuordnen in einem Podcast, der ja eigentlich rund um Recruiting handelt. Warum reden wir jetzt über das Thema mentale Gesundheit? Aus meiner Sicht ehrlich gesagt zwei Aspekte. Einmal ist es Teil von Arbeitgeberattraktivität oder sollte es vielmehr sein. Und ein anderer Aspekt, und da will ich gleich dann rübergehen in den Dialog mit dir, Jasmin, ist, ich erlebe ganz, ganz viele Fachbereiche und Recruiter, die immer wieder natürlich in den Lebensläufen ja so gerne pieksen, was Lücken anbelangt. Hier eine Lücke, da eine Lücke und eine Lücke und dann wollen sie jegliche Erklärungen für kleine Päuschen. Und da mache ich zum Beispiel immer noch mal die Erinnerung, Achtung, liebe Menschen, das können auch gesundheitlich bedingte Hintergründe sein. Auch zum Beispiel mentale Gründe, da wird nicht jeder Kandidat das gleich offenlegen wollen, ne? Zu sagen, übrigens, das und das lag vielleicht vor, das zeigt man vielleicht nicht in aller Offenheit in einem Vorstellungsgespräch. Ja, von daher freue ich mich, Jasmin, dass du da bist. Ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast heute.
Ich freue mich auch, liebe Sarah, danke für die Einladung.
Ja, sehr schön. Und wir sind ja beide in Düsseldorf, sie auf der einen Rheinseite, ich auf der anderen.
Stimmt.
Nächstes Mal vielleicht dann noch eine ganz Folge in Live auch denkbar. Genau. Für die Menschen, die dich nicht kennen, Jasmin, gib uns doch mal einen kurzen Abriss zu deiner Vita und vor allem natürlich, wie so der Faden für dich zustande kam in puncto mentale Gesundheit.
Ja, ich bin eigentlich jetzt mittlerweile seit 20 Jahren im Personalbereich tätig, also habe 2005 schon angefangen, zu dem Thema auch mich zu beschäftigen, mit dem Thema Kompetenzentwicklung. Bin dann in die Wirtschaft gegangen, nachdem ich Psychologie und Promotion in Psychologie gemacht habe. Und ja, war jetzt die letzten 15 Jahre als Personalleiterin tätig. Also habe ganz viel zu den Themen Personalstrategie, Kulturentwicklung, Organisationsentwicklung, aber auch sehr viel operativ gearbeitet. Und bin vor 2 Jahren, habe ich den Mental Health First Aid Kurs gemacht. Also es ist ein Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit. Geht darum, wie man Menschen, die psychisch beeinträchtigt sind, wie man da erste Hilfe leisten kann, die ansprechen kann, Hilfsangebote zur Verfügung stellen kann, und habe dann vor 1,5 Jahren auch die Trainerausbildung gemacht, also dass ich selber sozusagen diese Trainings auch durchführen.
Chapeau, also toll, dass du das auch noch begleitend mit nochmal in deine Weiterentwicklung mit einbezogen hast, mega. Und ich habe ja noch vor, mal ein Training bei dir teilzunehmen. Wir werden nachher auf jeden Fall über das Training noch ein bisschen ausführlicher berichten. Lass uns erstmal vielleicht in das Thema ein bisschen reinstarten, weil es gibt sicherlich Menschen, die sagen, oh nee, mentale Gesundheit, das ist doch weit weg, das betrifft mich nicht oder in meinem Umfeld kenne ich niemanden, aber wenn wir mal in die Zahlen, Daten, Faktenwelt in Deutschland schauen, ich fürchte, ein bisschen was weiß ich ja schon durch dich, wir werden uns erschrecken.
Ja, ich kann ja gerne vielleicht auch mal so ein bisschen Hintergrundwissen dazu zur Verfügung stellen, weil ich glaube, bei dem Thema mentale Gesundheit ist häufig das Thema, dass das Wissen gar nicht so in der Gesellschaft da ist oder auch teilweise Mythen darüber bestehen, über bestimmte Erkrankungen, ne? Zum Beispiel Schizophrenie oder Psychosen, gibt sehr viele Mythen. Also es ist so, dass jeder vierte Erwachsene innerhalb eines Jahres einmal von so einer psychischen Erkrankung betroffen sein kann. Also da gibt es ganz klare Studien, also knapp 28% sind von, ja, es können ganz unterschiedliche Störungen sein, es können auch mehrere Störungen zusammen auftreten. Und innerhalb eines Lebens, sagt man, also sogenannte Prävalenz, ist jeder zweite betroffen, ne? Und es ist so, dass psychische Erkrankungen multifaktoriell sind, also teilweise eine genetische Ursache haben können oder auch eine psychische, beispielsweise durch Erziehung, Kindheit oder Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Es kann aber auch sein, dass man beispielsweise durch einen Schicksalsschlag psychisch krank werden kann. Und das kann ja jeden treffen, ne? Also dass man beispielsweise ne, Opfer eines Anschlags wird oder vielleicht auch einen lieben Angehörigen verliert und dadurch in eine psychische Erkrankung rutscht, eine Depression oder so. Das heißt, wenn jemand sagt, so, das trifft mich nicht, das kann jeden treffen. Ja, da möchte ich ganz klar sagen, das stimmt so nicht, ne? Man kann natürlich im Bereich der Prävention sehr viel tun und auch im Bereich der Frühintervention. Das heißt, wenn ich erste Symptome merke, dass ich dann sehr schnell auch mir Hilfe suche. Genau, aber wichtig ist, also psychische Erkrankungen sind häufig. Das ist eine ganz klare Message, ja. Und sie können auch jeden treffen.
Jeder Vierte innerhalb eines Kalenderjahres ist ja auch einen direkten Einfluss bei Arbeitgebern. Der Arbeitnehmer ist ja womöglich mehrere Tage krankgeschrieben oder nicht in der Leistungsfähigkeit möglich, ja, ne, ihre Tätigkeit auszuführen. Also da kommt ja spätestens eine Mitverantwortung oder Mitbrücke zum Arbeitgeber auch zu tragen, ne?
Ja, definitiv. Also erstmal glaube ich, dass es halt sowieso eine gesellschaftliche Verantwortung ist, sich darum zu kümmern. Also dass man nicht sagen kann, ja, mich betrifft das nicht, weil wenn du überlegst, jeden Vierten betrifft es, und da rede ich nur über die Erwachsenen, ne? Ich meine, über die Kinder haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Und wir wissen, dass auch bei Kindern die psychischen Erkrankungen halt zunehmen und häufiger auftreten. Genau, aber natürlich auch kann der Arbeitgeber was tun. Ich meine, es ist auch ein, ehrlich gesagt, auch ein Business Case für Unternehmen, weil wir wissen, dass psychische Erkrankungen die Erkrankungen sind, die, wo man die höchsten Ausfalltage hat. Ja, es sind nicht die häufigsten es sind nicht die häufigsten Erkrankungen, wenn man jetzt körperlich und mental zusammennimmt. Da ist es je nach Krankenkasse, also die TK hat 2024 gesagt, an Platz 2 nach Atemwegserkrankungen. Die DAK sagt, bei Ihnen ist es Platz 3, was sozusagen die Ausfalltage betrifft. Und im Durchschnitt dauern eben die Erkrankungstage oder Ausfalltage länger als bei anderen Erkrankungen, ja, weil es einfach schwerwiegender ist und weil es länger dauert, bis jemand wieder gesundet. Also man sagt im Durchschnitt circa 28 bis 29 Tage sind die Ausfalltage, wenn jemand wegen einer psychischen Erkrankung krank wird, ja, im Durchschnitt pro Jahr.
Oh, wow, okay. Und jetzt in meinem Weltbild, man denkt dann vielleicht schnell an Erkrankungen wie eine Depression oder Burnout oder Disbalance, aber es ist wahrscheinlich auch extremst facettenreich. Gibt es da Erkenntnisse, was die häufigsten Formen der Störungen sind?
Ja, die häufigste psychische Störung ist tatsächlich die Angststörung, also noch vor der Depression. Und dann, also Angststörungen sind auf Platz 1 mit circa 16%, ja, der deutschen Erwerbsbevölkerung leiden an Angststörungen. Dann gefolgt von Depressionen und dann kommen ja, Substanzmissbrauch, Substanzabhängigkeit wie Alkohol, Medikamente etc. Und Angststörungen können auch sehr vielfältig sein. Also das kann beispielsweise bestimmte Objekte betreffen, ne? Sagen wir mal bestimmte Tiere, ne? Spinnenangst oder so. Das kann aber auch beispielsweise eine generalisierte Angststörung sein, die sich auf viele Lebensbereiche auswirkt. Das heißt, jemand, der davon betroffen ist, hat Angst vor ganz vielen Sachen, ja, Angst vielleicht seinen Job zu verlieren, Angst um die Kinder und so weiter. Genau, und da gibt es ganz, ganz verschiedene, unterschiedliche Störungen auch, oder auch eine Panikstörung, ne, dass jemand wiederholt Panikattacken hat.
Die sind in der oder Tat, auch vielleicht Angst, ehrlich gesagt, vor einem Arbeitgeber. Kann ja leider auch passieren. Also, dass ich vielleicht ein Arbeitsumfeld habe durch Leadership, Führungskraft, Druck, Stress. Kennen, glaube ich, alles auch Geschichten von schlechten Führungskräften. Da nimmst du ja mental auch enorm viel mit nach Hause, womöglich. Und das kann auch zu weiteren Konstellationen führen, was dich stresst und dann mental erkrankt.
Die Ausfalltage haben sich in den letzten, also man, wenn man jetzt so Datenerhebungen rückwärts schaut, 25 Jahre, also von 2000 bis 2025, haben sich die Ausfalltage pro hunderte Versicherte mehr als 150% gesteigert. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei, ja, um die 300 Krankheitstage pro 100 Versicherte. Wenn man jetzt mal 25 Jahre zurückrennt, da war es ungefähr die Hälfte. Ja, das heißt, man sieht, dass auch das Arbeitsumfeld sich ja verändert haben muss, oder das, warum dauert es jetzt länger oder warum sind die Ausfalltage länger? Ne? Das kommt auch durch die Arbeitswelt, ne? Verdichtung.
Schnelligkeit, Führung. Dynamik, Führung.
Genau, teilweise, wir haben jetzt gerade wieder auch eine sehr herausfordernde Situation, weil ne, Unternehmen Mitarbeitende entlassen. Das heißt, die Aufgaben werden dann wiederum auf andere Mitarbeitende übertragen. Da ist ein hoher Druck und wir erleben auch, dass Führung auch eine Rückwärtsrolle erlebt, sage ich mal. Ja, hin mehr wieder zu eher autoritären Führungsstilen, wo wir wissen, dass das jetzt nicht unbedingt die psychische Gesundheit fördert. Ne?
Also wenn du die Zahlen so aufwiegst, merke ich gerade auch für mich, mein Credo ist ja Mitarbeiter gewinnen, die bleiben. Und bei die bleiben möchte ich ja auch auf Retention einzahlen. Ja. Da sollte man eigentlich wirklich nahezu jedem Arbeitgeber viel, viel mehr nochmal den Push geben, sich hier fürsorglicher zu zeigen, das zum Thema zu machen und auch Teil von Leadership und Kultur zu machen. Das nehme ich mir jetzt selber vor, fürs neue Jahr mehr zu pushen, weil ich mache oft auch natürlich Empfehlungen zu Benefits bei Arbeitgebern, wenn ich wirklich merke, oh Gott, ne, da dünn aufgestellt, da gehen wir schon mal einen Schlenker, aber ich bin jetzt nicht eine ausschließliche Benefit-Beraterin oder gar Beraterin für mentale Gesundheit. Aber da ist ja doch in diesen Gesamtkosmos einzahlt, wie du sagst, Arbeitgeberattraktivität und es ist ein Business Case. Es ist nicht nur eine Frage von, ich kümmere mich ein bisschen, weil ich ein netter Mensch bin, sondern eigentlich aus einer Arbeitgebersicht habe ich hoffentlich beides, das Herz am rechten Fleck und eine wirtschaftliche Brille, dass ich einen Vorteil auch daraus habe, mich mit zu engagieren. Ne? Ja. Wie können sich denn Unternehmen engagieren? Also wenn wir vielleicht jetzt auch nicht gleich so die Großkonzerne im Blick haben, sondern eher Mittelstand oder auch kleinere Organisationen. Was ist da aus deiner Sicht so eine kleine Werkzeugkiste an Empfehlungen?
Ich meine, wir haben ja eben schon über das Thema Führung geredet. Ich glaube, und da gibt es tatsächlich auch eine etwas größere Studie, die vor, ich glaube, 2 Jahren rauskam, die festgestellt hat, dass die Führungskraft einen größeren Einfluss auf die psychische Gesundheit hat als der Arzt oder Psychiater. Also eine recht große Stichprobe, die das zutage geführt hat. Und ich glaube, jeder, der mal im Unternehmenskontext gearbeitet hat, weiß das auch, wie stark der Einfluss der direkten Führungskraft auf sozusagen auch mentales Wohlbefinden oder auch mentalen Stress und so weiter hat. Ja. Das heißt, ich würde, das wäre für mich so das Niedrigschwelligste, und das muss oben anfangen, ja, da muss eine Geschäftsführung auch einen Wunsch haben, dass das wichtig wird. Wie wird eigentlich bei uns im Unternehmen geführt? Ja, so dass Mitarbeitende gesund bleiben. Und damit meine ich nicht, dass wir nur Kuschelkurs machen und nicht auch mal auch ein Feedback gegeben wird, aber die Art und Weise, ja, wie Feedback gegeben wird, wie Aufgaben übertragen werden, wie auch beispielsweise Eigenverantwortung, Autonomie ermöglicht wird. Ja, es fängt ja schon an. Bei flexiblen Arbeitszeiten, ja, wenn man, du bist auch Mutter, ja, ich auch, welche Möglichkeiten geben wir Mitarbeitenden auch, ihr Leben zu gestalten mit der Arbeit, ja, also es ist ganz viel Arbeitsgestaltung, aber eben auch Führung und ich glaube, das ist so wirklich der minimalste Punkt, die Führungskräfte darin zu schulen, wie führe ich, dass ich selber gesund bleibe, aber auch meine Mitarbeitenden mental und körperlich gesund bleiben können. Das ist eins. Und dann gibt es natürlich ganz viel im Rahmen der Prävention. Beispielsweise gibt es da sehr gute Employee Assistance Programme, also Mitarbeiterunterstützungsprogramme wie Open Up oder Nilo Health oder Fürstenberg Institut, ne? Die zum Beispiel anbieten, dass man sich da informiert. Das ist online gestützt. Über Webinare, Masterclasses, aber auch Gespräche mit Psychologen, die man frei hat. Das kommt an, je nachdem drauf an, welches Paket man gebucht hat. Aber wenn man merkt, mir geht es gar nicht gerade nicht gut oder ich habe zu Hause auch Stress, dann noch auf der Arbeit, ich brauche jemanden, mit dem ich mich mitteilen kann, kann man sich da dann mit Psychologen, die gut ausgebildet sind, teilweise sogar eine psychotherapeutische Ausbildung haben, hat man 5 Gespräche frei, ja, und so. Also solche Möglichkeiten, Employee Assistance Programme würde ich sehr empfehlen. Da hat man auch eben diesen Bereich der Prävention drin und der Frühintervention, also wenn bereits erste Symptome da sind. Aber dieses Thema Prävention, da gibt es auch viele Angebote von den Krankenkassen. Das würde ich eh dringend raten, dass sich vielleicht auch Personalabteilung mit der Krankenkasse vernetzt und auch mal fragt, was sind bei uns denn die häufigsten Ausfallraten? Ja, weil die kriegen anonymisiert diese Daten, ne? Von den Krankenkassen. Meistens hat man ja auch, dass zum Beispiel von den Beschäftigten sehr viele bei der TK sind oder DAK, dann kann man schon ganz gut auch sehen, was sind denn bei uns die häufigsten Ausfallursachen, also körperliche Erkrankungen oder psychische, wie auch immer. Und
Das ist ein
dann.
guter Punkt, Jasmin. Ich wüsste mal gern, wie viele das in Anspruch nehmen, mit ihrer Krankenkasse darüber zu reden, an Daten zu
Ja.
kommen, Analyse zu kommen,
Also
und daraus
ich kenne.
Schlussfolgerungen. Ist eigentlich ein einfacher, vermeintlich
Ja.
einfacher Ansatz, aber ich habe meine Zweifel in der Praxis, wie viele das machen. Aber jetzt mit dem Podcast vielleicht kommt es wieder in Schwung.
Also ich kenne tatsächlich einige, die eher so auch sehr datenorientiert sind, ne? Aber das würde ich
Gut.
immer raten, auch bei dem Thema Gesundheit mit Krankenstandsdaten. Also wir müssen eh auch gucken, wenn jetzt beispielsweise Menschen länger ausfallen, ne, mehr als 30 Tage krank sind, macht man eh ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Das heißt, man spricht mit denen, wie muss dein Arbeitsplatz zukünftig gestaltet sein. Aber da würde ich unbedingt zu raten, ja, sich solche Daten zu erfragen von den Krankenkassen. Und Krankenkassen bieten auch, also gerade die größeren, weiß ich, TK, DAK, bieten auch an, manchmal so Gesundheitstage, dass die ins Unternehmen kommen, dass man sich informieren kann über Ernährung oder so. Auch das sind Möglichkeiten und das ist teilweise sogar von den Krankenkassen entweder kostenlos angeboten oder halt, man braucht jetzt da nicht so ein großes Budget, ja.
Ja, du, und selbst wenn ein gewisses Budget nötig ist, wissen wir ja wofür. Also da ist das Geld ja dann
Genau.
so oder so gut investiert eigentlich.
Man kann ja auch beispielsweise die Krankheitskosten ermitteln. Ja? Also was kostet es uns? Kann man ja durchschnittsweise, man nimmt das Gehalt aller Beschäftigten, ja, und guckt das, was kostet uns das, wenn ein Mitarbeiter pro Tag fehlt. Ja, das kann man ja ausrechnen, wenn man Gehaltsdaten hat. Und dann weiß man ja, wenn im Durchschnitt so und so viele Krankheitstage pro Jahr auf die Firma fallen, dann kann ich mir ausrechnen, was kostet uns das pro Jahr und was. Ne, wie kann ich das reduzieren? Also dieses Thema Krankenstand reduzieren, sowohl mental als auch körperlichen Krankenstand, also das kann ich jeder auch HR-Abteilung oder so oder jedem Unternehmen nur raten. Ne?
Toll. Und so Programme, wie du sie gerade beispielhaft erwähnt hast, also gibt viele Anbieter, da muss man halt den richtigen für sich finden, für die jeweilige Unternehmensorganisation und Kultur. Aber dann ist das im Grunde so wie eine Art Self-Service. Mitarbeitende, die eben den Bedarf haben, können sich ein gewisses Angebot genießen. Vieles so im Online-E-Learning oder so Impulsansätze. Aber wenn es
Ja.
möglich ist, sogar, das wäre ja wirklich ein Benefit, mit einem wirklichen Beratungsangebot auch live mit Menschen zu sprechen. Und das ist ja wahrscheinlich enorm niederschwelliger, als wenn ich natürlich privat gänzlich allein mit dem Thema bin. Und je nachdem, wie ich womöglich auch privat gesattelt bin, fällt es mir schwerer, jemand zu mentaler Gesundheit anzusprechen oder auch leichter. Aber ich vermute, für viele ist das ja ein enorm schwerer Schritt, in diese Selbsterkenntnis erstmal zu kommen.
Definitiv, also diese Gespräche mit Psychologen sind auch deswegen so gut im Bereich der Frühintervention. Und im Bereich der Frühintervention fällt ja auch Mental Health First Aid, ne? Das wäre gleich eine gute Überleitung. Also wie kann man auch Kolleginnen und Kollegen und Führungskräfte ausbilden, halt frühzeitig diese Gespräche zu führen mit Mitarbeitenden, die belastet sind, ja, also ganz früh, bevor die Erkrankung sich chronifiziert hat. Aber diese Gespräche mit Psychologen beispielsweise, wenn sie mit im Programm drin sind, ich sage das dazu, dass das natürlich auch mit eins der teuersten Aspekte ist, die in diesem Programm sozusagen mit drin sein können als Baustein. Aber ich finde es sehr wertvoll. Ich habe es selbst auch eingeführt schon in Unternehmen. Genau, und das ist wichtig, weil ja man nicht so einfach Zugang hat zu einem Psychotherapeuten und auch Psychologen,
Eben.
ne? Es gibt zwar Hausärzte, zu denen man gehen kann, die sind häufig aber nicht so gut geschult. Und in der Regel wartet man im Durchschnitt in Deutschland circa 20 Wochen auf einen Therapieplatz, ja? Also, ne, wenn man jetzt merkt, ich habe erste Symptome und ich weiß nicht, was ich tun soll, dann kann
20
sowas.
Wochen, um Gottes Willen, das halbe Jahr rum.
Genau. Genau, bei
Okay.
Kindern dauert es noch länger, bei
Oh
Kindern noch
Gott.
länger, da dauert es 25 Wochen im Durchschnitt, ne? Das sind natürlich Durchschnittswerte, es kann mal schneller gehen, es kann auch mal länger dauern und da muss man auch echt dranbleiben. Deswegen sind solche Angebote natürlich super, dass man sehr früh vielleicht auch schon Hilfe, weil das ist das, was ich auch immer sage in meinen Kursen. Viele wissen gar nicht, welche Hilfsangebote es noch außer einem Psychotherapieplatz gibt, ja, weil wenn ich weiß, ich brauche 5 Monate, dann kann ich ja vielleicht die Zeit auch nutzen, um sie zu überbrücken mit anderen Maßnahmen, die auch sehr gut und sehr wirksam sind. sind, ne?
Also ich werde da wirklich selber jetzt aufmerksamer sein. Weil wenn ich so zurückblicke, jetzt mache ich Recruiting-Beratung mit Fahrplänen und Analysen seit 4 Jahren. Und in den kompletten 4 Jahren hatte ich keinen einzigen Arbeitgeber. Und ich hatte viele tolle, auch große Arbeitgeber, die dieses Angebot überhaupt schon hatten.
Okay.
Also da ist Raum für mehr, merke ich, zumindest in meinem Kosmos.
Es wird schon auch mehr, ich gucke mir ja die Anbieter auch an und vergleiche, ne? Das habe ich auch selber dann gemacht, als ich das eingeführt habe, habe ich dann auch viel verglichen, habe ich schon das Gefühl, dass es mehr wird, ja, aber man muss halt sagen, das ist auch ein Budget, was man braucht, nur wenn man sich die Krankheitstage im Bereich psychischer Erkrankung, ich glaube, dass es sich für jedes Unternehmen sehr stark rechnen würde, da zu investieren. Und wir sind ja auch beim Thema Mitarbeiterbindung. Ich glaube eben, dass Mitarbeiter das auch sehr wertschätzen, so einen Benefit zu haben. Ja, weil auch die psychische Gesundheit, ich glaube, früher haben die Menschen nicht so viel Wert darauf gelegt, aber es wird heute wichtiger. Menschen achten mehr auf sich, ja, auch durch, durch mehr Berichte dazu, ne, in den Medien und auch Entstigmatisierung zu diesen Themen.
Also als Arbeitnehmerin würde ich es wie als ein Geschenk betrachten. Danke für diese Fürsorge. Also ich finde das einen guten, sehr wertvollen Aspekt. Gehen wir gerade mal auf dein Mental First Aid Programm. Es ist ja ein sehr globales Konstrukt und du bist selber Trainerin jetzt dieses Jahr.
Genau.
Ja, gib uns doch da nochmal, du musst mehr sprechen als ich. Ich muss husten.
Mache ich gerne. Also bei dem Training geht es darum, dass TeilnehmerInnen in dem Kurs lernen, wie sie erste Hilfe leisten können, wenn sie merken, oh je, jemand zieht sich zurück, verändert sich, vielleicht auch wirkt niedergeschlagen, gedrückt. Vielleicht habe ich selbst schon erlebt als Kollegin, Kollege, Führungskraft, dass jemand eine Panikattacke hat. Und wie verhalte ich mich dann? Also was kann ich tun, um für die Person da zu sein? Und das ist je nach psychischer Erkrankung, also bei einer Angststörung, was anderes als bei einer Depression oder gar auch bei dem Thema Suizidalität. Ja, wenn jemand Suizid Gedanken hat, dann führe ich natürlich, dann ist man in einer Krise, ja, dann führe ich ein anderes Gespräch. Aber was können Menschen tun? Und ich sage mal so insbesondere Führungskräfte, betriebliches Gesundheitsmanagement, HR, Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, wenn ich merke, okay, jemand ist psychisch wirklich belastet. Ja? Und das ist sozusagen der Bereich der Frühintervention, wo schon erste Symptome da sind. Also das ist nicht mehr Prävention, wir tun alles dafür, damit du nicht krank bist, sondern es sind schon Symptome da. Und da wir wissen, dass es circa 5 bis 6 Jahre dauert, bis sich Menschen mit einer psychischen Erkrankung überhaupt Hilfe suchen, ist es so wichtig, dass Menschen im Umfeld wahrnehmen,
Antennen haben, ne?
Symptome
fünf
erkennen.
5 bis 6 Jahre, also du erwähnst ja viele Zahlen gerade, das muss man sich ja wirklich erstmal vor Augen führen, was das bedeutet. 5 bis 6 Jahre versus es führt dazu, dass, wie du sagtest, ein Mensch bis zu fast einem Monat pro Jahr ausfällt aufgrund von mentaler Gesundheit. Okay.
Genau, und da üben wir halt, ich stelle Wissen zur Verfügung zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, also wie Angststörungen, ne, Depressionen, Substanzmissbrauch, Substanzabhängigkeit, also Alkohol ist ein Riesenthema. Alkohol ist sozusagen die Substanz, die insbesondere in Deutschland, aber auch europaweit, aber da gibt es Länder, die das noch mehr sozusagen Restriktionen haben, am häufigsten konsumiert wird und auch sehr negative sozusagen auch Gesundheitsfolgen mit sich bringen. Und wir üben, ich stelle Wissen zur Verfügung, auch eben über viele Zahlen, wie häufig sind psychische Erkrankungen vertreten, also das, was wir eben schon besprochen haben. Warum ist überhaupt dieser Kurs so wichtig? Weil, was auch nochmal wichtig ist, von diesen ganzen, also Erwerbs- oder ja, von der deutschen Bevölkerung, die psychisch krank ist, suchen sich nur 20% Hilfe. Das ist auch nochmal wichtig.
Jeder Fünfte.
Ja, also auch sehr wenig, die krank sind, suchen sich überhaupt Hilfe aus vielen verschiedenen Gründen. Und darüber klären wir auf. Und wir lernen, oder ich vermittle ein Gesprächsformat, das nennt sich Roger, was man anwenden kann, um sozusagen jemanden auch überhaupt das Gespräch zu suchen. Und wir wissen, dass das eben sehr wichtig ist, mit jemandem überhaupt in Dialog zu gehen. Und wir lernen, welche Hilfsangebote gibt es, die sehr umfassend sind. Ja, wir stellen auch Unterlagen zur Verfügung. Es gibt ein großes Handbuch, ja, wo man auch nochmal die Erkrankungen nachlesen kann. Auch welche Ursachen haben die Erkrankungen überhaupt? Wie kommt es überhaupt dazu? Und ja, das ist ein evidenzbasiertes Programm, also es ist wissenschaftlich fundiert, gibt es in mittlerweile über 30 Ländern, also ursprünglich mal 2000 in Australien entstanden als Konzept und dann 2019 nach Deutschland gekommen. Und wir bilden sozusagen Ersthelfer aus, so ähnlich wie körperliche Hilfe für halt psychische Erkrankungen.
Ja, okay. Ersthelfer immerhin habe ich auch mal gemacht, jetzt nicht im Kontext mentale Gesundheit, aber Ersthelfer einmal damals im Arbeitgeberkontext und für den Führerschein brauchte ich das auch nochmal. Und dann dachte ich auch wieder, obwohl man es schon ein paar Mal gemacht hat, in diesem Momentum, wie sehr man doch konfrontiert ist mit Überforderungen, mit Blackout und oh Gott, wie mache ich es jetzt? Und in der Theorie, ja, hat man ein gewisses Handwerk bekommen, aber auch das ist ja ein Thema, solltest du ruhig regelmäßig öfter in deinem Leben mal machen. Und begleitet einen ja eigentlich auch wirklich langfristiger. Ne? Wie ist denn da deine Erfahrung bei Arbeitgebern? Wo verankert man das? Ich meine, eigentlich hast du schon gesagt, natürlich bei den Führungskräften und Leadership. Aber wer ist auf der Arbeitgeberseite trotzdem so die Push-Organisation oder die Abteilung, die sagt, so, wir bieten jetzt unseren Führungskräften mal wirklich so ein Training an, so eine Weiterbildung an?
Also ich würde sagen, HR ist häufig ein Treiber. Dass auch HR-Mitarbeitende, die ja häufig auch das mitbekommen, ja, weil Mitarbeitende ausfallen, dann sehen sie, okay, die sind oft krank, dann wird vielleicht auch mal ein Gespräch geführt aus HR heraus oder betriebliches Gesundheitsmanagement, ne, werden dann auch dieses betriebliche Eingliederungsmanagement, wenn Menschen lange abwesend sind, geführt und da erfährt man ja auch sehr viel oder Mitarbeitende teilen sich mit. Das heißt, meine Idee wäre HR, betriebliches Gesundheitsmanagement, manchmal auch Betriebsräte können auch Initiatoren sein, hatte ich auch schon in meinen Kursen drin, weil die auch häufig Mitarbeitende haben, die sich vertraulich an die wenden und die dann auch nicht wissen. Darum geht es ja, dass viele einfach nicht wissen, was kann ich denn mit jemandem oder wie kann ich so ein Gespräch führen empathisch? Wie kann ich, welche Fragen kann ich stellen? Was kann ich sagen? Wie kann ich denen helfen? Ne? Und ich würde sagen, HR-Führungskräfte sollten geschult sein, aber auch HR selber und auch es ist eigentlich auch wichtig für Kolleginnen und Kollegen, also dass man vielleicht sagt, so in jedem Bereich hat man einen, der sich damit auskennt, sollte schon breit gefächert sein, ja, weil man sonst, aber Führungskräfte, sag ich immer, haben natürlich auch einen großen Hebel, weil sie ihr Team gut kennen, weil sie natürlich merken, okay, wenn sich vielleicht auch Leistung verändert, ne? Also, dass jemand nicht mehr so leistungsfähig ist, sich zurückzieht, häufig krank meldet, ausfällt.
Die sollten es am ehesten sehen, absolut. An was ich gerade noch denken musste, ist eine persönliche Erfahrung, die ist schon ultra lange her, wo du es gerade meintest, in puncto Alkohol. Jetzt muss ich gerade zurückrechnen, wahrscheinlich so echt 25 oder 26 Jahre her in einem Praktikum mal. Da hatte ich jemanden kennengelernt, das war ein Produktionsunternehmen und der war in dem Unternehmen Suchtberater. Und ich war da als Studierende wirklich so völlig geschockt, dass ein Unternehmen wirklich offiziell einen festangestellten Mitarbeiter hatte für Suchtberatung für Alkohol. Und da hatte der mir auch damals eben Dinge erzählt, wie wir haben hier einen Getränkeautomat wirklich mit Alkohol im Unternehmen. Damals dann wohl eher auch Usus, lieber den Alkohol anzubieten, als ihn in Gänze zu verstecken. Ja, aber in meiner Naivität damals dachte ich, um Gottes Willen, sowas ist nötig in einem professionellen Arbeitsumfeld. Ja, und das also war ein Erlebnis vor so vielen Jahren.
Alkoholmissbrauch und Alkoholhäufigkeit kommt auch häufiger vor, als man denkt. Und es ist einfach... Ja, also die WHO hat ja vor 2 Jahren auch ihre Empfehlungen angepasst, was Alkohol betrifft und hat gesagt, es gibt keinen risikoarmen Konsum von Alkohol. Das war vor vielen Jahren noch anders, hat man gesagt, ach, so ein Viertel Liter Wein für Frauen. Ne? Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viel es für Männer war, aber so und so viel Gramm ist in Ordnung. Und nein, also wir sagen auch in den Kursen, ich weiß das, also auch in meinen Kursen, ich frage immer, wer trinkt gar keinen Alkohol? Die wenigsten melden sich dann, ne? Oder da meldet sich vielleicht mal eine Person. Aber wir sagen, ab dem ersten Tropfen ist Alkohol halt gesundheitsschädigend. Ne? Es ist auch ein hohes, also ein Karzinogen, ja, also und Alkohol verursacht, ich glaube, mehr als 200 andere Erkrankungen mit, ja, Herz-Kreislauf-System und so weiter. Also genau, also es kommt, glaube ich, häufiger vor, als man denkt, ja. Und ich habe es auch schon im Unternehmenskontext erlebt, dass auch eine Kollegin betroffen war und Ich aber damals noch gar nicht wusste, wie ich das ansprechen sollte oder so. Ne? Aber auch das ist
Das kommt
wichtig.
alles in dem Kurs. Gib uns noch mal ein bisschen Einblicke, wenn man den Kurs bei dir besucht. Wie viel Zeit sollte man da mitbringen? Wie findet das statt? Was ist so Anfang der Reise, Ende der Reise? Und dann packe ich das natürlich auch in die Shownotes, weil wir wünschen uns, dass man sich anmeldet und meldet bei der lieben Jasmin.
Genau, das sind 6 mal 2 Stunden. Wir starten in den ersten 2 Stunden, das ist alles online. Also ich mache es online, man kann es auch in Präsenz machen, habe ich auch schon in Präsenz durchgeführt, wenn ich in Unternehmen reingehe, ne? Das mache ich natürlich auch. Aber also ich finde, es funktioniert auch gut online, dass ich erstmal überhaupt aufkläre, wie häufig sind psychische Erkrankungen vertreten, was sind die häufigsten psychischen Erkrankungen. Also erstmal so ein bisschen Wissen zur Verfügung stelle, woher kommt das, was sind die Ursachen. Und dann gehen wir auf verschiedene psychische Erkrankungen ein, ne? Wie zum Beispiel Angststörungen ist ein Baustein, dann wieder 2 Stunden, Depression ist 2 Stunden. Tatsächlich Psychosen machen wir auch, weil die gehören zwar nicht zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, aber es gibt sehr viele Mythen darüber, ja. Alle Psychotika sind bekloppt oder sind gefährlich, ne? So, da gibt es sehr viele Mythen drüber. Und dann machen wir eben noch Substanzmissbrauch und Substanzabhängigkeit ist auch wieder ein Baustein. Also gehen Suizidalität, ne, machen wir auch, ist auch ganz wichtig, weil gerade im Bereich der Suizidalität ist wichtig, ist sozusagen diese erste Hilfe, ja, dass man das verhindern kann. Ja, so hat man 6 mal 2 Bausteine, insgesamt sind es 12 Stunden. Genau,
das und ist eigentlich, somit über 6 Wochen verteilt in etwa.
Nee, tatsächlich um die 2 Wochen. Ja, wir starten,
schon ein bisschen,
wir starten
zack, durch.
Erstmal, dann gibt es eine Woche Pause, weil in dieser Zeit werden Handbuch und Workbook verschickt und so. Und dann haben wir 2 Tage, wo wir sozusagen 2 mal 2 haben, also 2 mal 2 Stunden, aber mit einer Pause. Ich mache auch innerhalb des Online-Trainings, was wichtig ist, auch immer 2 kurze 5-Minuten-Pausen. Ja. Genau, sodass man das gut, also super gut mit der Arbeit auch vereinbaren kann. Ja, gut, also gut. Anstatt jetzt 2 Tage, manche finden das gut, ich finde es auch gut, in Präsenz zu machen, aber da ist man 2 Tage komplett raus. Und so kann man das gut auch mit der Arbeit vereinbaren.
So dosieren, ne? Ja.
Genau.
Und eigentlich, wie du es beschreibst, finde ich es spannend für Führungskräfte, für Mitarbeitende, für Freunde, für Bekannte. Eigentlich muss man sich fast fragen, für wen ist es nicht spannend?
Total. Also ich sage auch immer, jeder kennt wahrscheinlich auch jemanden in der Familie, der betroffen ist. Und bei mir war das auch so. Und erst seit ich diese Kurse selber gemacht habe und auch sozusagen trainiere, habe ich viel mehr Wissen dazu und würde heute vieles auch anders machen.
Das ist ja ganz anders, also, hellhörig.
Deswegen auch, wenn man Interesse hat, Freundinnen und Freunde zu unterstützen oder Familienangehörige, dann ist es auch ein super wertvoller Kurs. Und es ist auch vom Invest übersichtlich. Also mein Kurs kostet 259 Euro. Sage ich jetzt schon mal, weil viele denken vielleicht auch, dass es halt jetzt vielleicht auch super teuer ist. Das ist es nicht. Genau, und ich glaube, der Invest ist auch gut, man bekommt auch ein Zertifikat, ne, also
das mögen doch auch viele Menschen, dann haben wir noch was für die Bewerbung. Noch was Offizielles. Nee, wirklich gut. Also ich werde noch kommen, Jasmin, ich verspreche. Und dann machen wir hiermit echt nochmal Werbung, dass es sich möglichst stark verbreitet. Das wünsche ich mir, wie du sagtest, eine gesellschaftliche Verantwortung, aber natürlich auch eine arbeitgeberseitige Verantwortung, hier sich zu engagieren. Ja. Richtung Ende hin schon so langsam zeitlich, Jasmin. Gibt es noch so spezielle Tipps, wo du sagst, oh, da gibt es ein tolles Buch oder ein Event oder ein Podcast, was auch immer, wo du sagst, kann man sich mit dem Thema noch mal gut beschäftigen?
Ich glaube, es gibt mittlerweile wirklich einige gute Bücher dazu. Also was relativ aktuell ist, was letztes Jahr rausgekommen ist von der Nora Dietrich, ne? Mental Health at Work beispielsweise. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Podcasts, beispielsweise Stefanie Stahl. Das ist ja auch eine Psychologin, Psychotherapeutin, die auch sehr viel gar nicht im Bereich der Frühintervention, sondern auch vorher schon ansetzt. Also was kann ich eigentlich tun, um psychisch gesund zu bleiben? Ne? Der heißt, ich weiß nicht genau, wie der heißt, können wir ja vielleicht verlinken.
Ja, gerne.
Mit Lukas Klaschinski zusammen. Sie hat auch einen alleine. Genau, weil sie ist so, glaube ich, wirklich die bekannteste Psychologin in Deutschland, die das Buch geschrieben hat, Das Kind in dir muss Heimat finden.
Okay, ah ja, doch, das kennt man.
Okay. Genau, und dann gibt es noch Psychologie to go von Franca Cerutti. Das ist, glaube ich, so der Top-Psychologie-Podcast. Die ist auch Therapeutin, arbeitet auch familientherapeutisch. Gibt es auch gerade eine Doku, also das könnte ich auch empfehlen, ja, nochmal in der Mediathek beim ZDF zu gucken. Die macht familientherapeutische Sessions in Live, also sozusagen demonstriert. Das gibt, glaube ich, 4 Folgen, genau, wer da Interesse hat. Aber die hat auch einen tollen Podcast, auch zum Thema Selbstzweifel, innerer Kritiker, aber klärt eben auch über psychische Erkrankungen auf.
Oh, danke. Danke, danke, danke für die ganzen Tipps. Werden wir alle in den Shownotes mit reinlinken und gerade die Mediathek-Doku, die suchen wir auch nochmal raus. Richtig wertvoll. Vielen, vielen Dank. Also ich hoffe, dass wir mit dem Podcast geschafft haben, das Thema hochzuholen, in Erinnerung zu rufen, sensibel zu machen, es vielleicht für sich selber nochmal mehr anzunehmen und je nachdem, wer zuhört, auch in der Führungskräfterolle natürlich auch nochmal eine andere Verantwortung mitzudenken. Da kann ich nur oder unser aller Daumen drücken, dass jeder eine gewisse Mitverantwortung wirklich mal mitträgt. Und ich werde sie auch mittragen. Ich sehe da jetzt auch meine Verantwortung als Recruiting-Beraterin, hier auch auf aufmerksamer zu sein. Und daher doppelt danke, Jasmin, dass wir den Podcast gemacht haben. Richtig klasse in deinem Engagement. Freue ich mich sehr, was du auf die Beine bringen wirst, weiterhin noch dieses Jahr 2026. Und zuletzt auch nochmal gesagt, folgt bitte Jasmin auf LinkedIn mit immer auch wieder sehr, sehr regen Artikeln und Veröffentlichungen. Da lohnt es sich bitte auch, sich mit ihr zu vernetzen. Genau. Wenn Fragen offen bleiben, schreibt uns gerne. Von daher erstmal heute für die Folge. Vielen, vielen Dank an dich, Jasmin, und an alle Zuhörenden auch. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge.
Danke dir, Sarah.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.